Bei der Predigtvorbereitung musste ich mich an ein paar Jahre zurückerinnern. Wir wohnten in einer Nachbarschaft mit Leuten, die uns teilweise ignoriert haben. Und das konnten unsere Kinder vor allen Dingen nicht auf sich sitzen lassen. Und wisst ihr, wie das ist? Wenn jemand in eurer Nachbarschaft euch ignoriert, an euch vorbeigeht, nicht den Kopf hebt und euch nicht anschaut, nicht begrüßt. Ich meine, das kennen wir bei bockigen Menschen, dass sie manchmal einfach nur an sich denken, ich bin ich, es geht nur um mich. Und meine Kinder haben das als eine Herausforderung gesehen, diesen Nachbarn beizubringen, zu grüßen. Und sie waren recht erfolgreich, muss ich sagen. Nun, auch für uns Kinder Gottes ist es so wichtig, dass wir einander grüßen. Und das möchte ich euch aufzeigen in den Versen dieses wunderbaren Philipperbriefes, die letzten Verse. Warum das herzliche Grüßen unter Glaubensgeschwistern bedeutsam ist, möchte ich euch aufzeigen. Nun, aufgrund der Hitze haben wir uns entschieden, die Predigt heute etwas kürzer zu machen. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn ich predige und das sage, es wird kürzer. Ursula. Nun, ihr Lieben, ich lese uns den Text dieser drei letzten Verse noch einmal vor. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen oder sei mit eurem Geist. Und das Amen gehört nicht in die besseren Handschriften, aber das haben wir schon in dem Vers 20 gesehen, dieses Amen, dieses bestätigende Amen. Nun, ihr kennt es sicherlich auch, dass Leute euch beim Grüßen übersehen. Und umso mehr wisst ihr es zu schätzen, wenn euch irgendjemand, eine bedeutende Person, aus der Ferne grüßen lässt, namentlich grüßen lässt. Hier geht dieser wunderbare Brief dem Ende zu und der Apostel Paulus sieht es für notwendig, hält es für notwendig, die Geschwister alle zu grüßen, die Heiligen. Und ich muss hier erstmal meinen Stift rauskriegen, ich kann nicht umblättern. So. Wir wollen uns anschauen, warum es so wichtig ist. Erstens, dieses Begrüßen, dieses herzliche Grüßen unter Glaubensgeschwistern ist bedeutsam, denn es drückt unsere besondere Gemeinschaft ans Heilige in Christus Jesus aus. Das ist eine einzigartige Gemeinschaft. Sie ist eine nicht nur lebenslange, sie ist eine ewige Gemeinschaft, die nicht aufhört. Nun, hier heißt es, grüßt jeden Heiligen. Paulus hätte auch sagen können, grüßt alle Heiligen. Aber er legt besonders Wert darauf, jeden Einzelnen zu grüßen. Was bedeutet das? Nun, wenn wir uns daran erinnern, wer diesen Brief überbringt, nämlich Epaphroditus, den er zurück zu den Philippern schickt, der auch diesen Brief mitnehmen würde und mitnehmen sollte, der würde nun als nächstes erstmal die Heiligen grüßen, die anwesend sind während einer Veranstaltung, wenn dieser Brief vorgelesen werden würde. Aber vermutlich gab es auch Leute, die nicht da waren, so wie bei uns heute auch. Wir grüßen Leute, die... Gibt es einen internen Livestream heute? Wir grüßen alle im internen Livestream. Seid herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus wollte sichergehen, dass tatsächlich jeder Einzelne, und nicht einfach pauschal, grüßt mal alle, sondern jeder Einzelne von den Heiligen, von diesen Gläubigen gegrüßt wird. Nun, ich habe schon gesagt, wer sind diese Heiligen? Würdet ihr euch als Heilige bezeichnen? Vielleicht habt ihr ein bisschen Mühe damit, euch als heilig zu betrachten oder als heilig zu bezeichnen, weil vielleicht die Familienmitglieder eurer die Mitglieder eurer Familie euch kennen und ihr denkt, was ist er, heilig? Niemals. Vielleicht denkst du aber auch, weil du katholisch geprägt bist, ich bin doch kein übernatürlich, außergewöhnlicher Mensch, der tief gelebt hat, Gottes Willen konsequent gefolgt ist und sich nach strengen kirchlichen Prüfverfahren bereits in der unmittelbaren Gegenwart Gottes befindet. Die Heiligen der katholischen Kirche sind nämlich solche, die erst heilig gesprochen werden, wenn sie tot sind. Dazu gibt es einen Prozess, wo ein Priester einen komplizierten Prozess durchführt, ein Bischof, und er hat bestimmte Prüfungskriterien, prüft das, was dieser vermeintliche Heilige getan hat und spricht ihn selig, beziehungsweise heilig. Nun, das ist nicht damit gemeint. Die Heiligen sind nicht diejenigen der Kirche, die so viele Werke getan haben, dass es einen Überschuss im Gnadenschatz der katholischen Kirche gibt. Das glaubt die katholische Kirche tatsächlich. Jesus selbst hat so viele Werke getan, die überflüssig in dem Gnadenschatz dieser Kirche liegen. Und auch Verdienste der Mutter, der Gottesmutter Maria, die besonderen Gnaden und die Sündlosigkeit, wie sie sagen, Marias, sie fließen alle in diesen Schatz ein, den Gnadenschatz der katholischen Kirche. Und wisst ihr was? Das kam ihnen ganz gelegen. Denn wenn jemand ins Fegefeuer geht, weil er doch noch ein paar Sünden hatte, als er starb, der kann jetzt für seine Verwandten einen Ablass kaufen. Oh ja, ihr guckt mich an, das ist heute noch der Fall. Das war nicht nur zur Reformation der Fall, sondern heute kann man aus diesem Gnadenschatz einen Ablass kaufen, sodass ihr eurer Großmutter, die vielleicht schon in diesem Fegefeuer sitzt und vielleicht schon bis zum Bauchnabel frei ist, dass ihr noch helfen könnt, durch diese überschüssigen Werke sie noch ein bisschen weiter frei zu kaufen. Nun, es ist unschwer zu erkennen, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Hagioi, beziehungsweise Hagios hier im Singular, jeder Heilige, jeder Gläubige ist das, das ist die nähere Beschreibung aller Gläubigen. Weil wir als Gerettete in einem neuen Stand gebracht worden sind. Heilige sind wahre Christen, sie sind Brüder, sie sind Jünger, sie sind Schwestern und auch Sklaven werden sie genannt. Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 15 und 16, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr seht schon, warum wir uns nicht als Heilige bezeichnen wollen, wenn wir danach gehen, dass wir alles recht getan haben. Das können wir nicht. Heilig bedeutet abgesondert, beiseite gesetzt. Und das wurden wir durch den heiligen Gott, der uns berufen hat, mit einem heiligen Ruf. Und das hat er getan, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines ewigen Vorsatzes und der Gnade, die er uns in Christus Jesus zuteil hat werden lassen. Wir sind nicht mehr Sünder, in dem Sinne, dass wir charakterisiert sind durch beständiges Sündigen, ohne uns zwischendurch zu reinigen. Wir sind nicht mehr ohne Gott in dieser Welt, sondern beginnend mit einem heiligen Ruf sind wir zu Heiligen geworden, abgesondert zu einer besonderen Berufung, nämlich für unseren Gott, für den Herrn Jesus Christus zu leben. Das hatte Paulus sehr deutlich gemacht, auch im Philipperbrief, dass wir der Berufung würdig wandeln sollen, der Berufung des Evangeliums von Jesus Christus sollen wir würdig wandeln. Das ist unsere Berufung. Und dazu braucht Gott heilige Menschen, Leute, die extra beiseite gesetzt werden, um das zu tun. Nicht aus eigener Kraft, sondern der Kraft, die wir empfangen haben durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Was kennzeichnet die Heiligen? Vers 21 betont das Heiligsein durch das Einssein mit Christus, Jesus. Noch einmal steht dort, grüßt jeden Heiligen in Christus, Jesus. Alle, die in Christus, Jesus sind, die mit ihm verbunden sind, die sollten gegrüßt werden, wahre Gläubige. Und das ist tatsächlich auch das, was Paulus schreibt und sagt, dass wir verbunden sind durch diesen heiligen Ruf, durch den Vorsatz und die Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben worden ist. Diese Gnade wird wirksam in Christus Jesus, in der Verbundenheit mit Jesus Christus. Das ist die geistliche Wahrheit, der wir glauben, dass wir eins gemacht worden sind mit ihm. Er in uns und wir in ihm. Und denkst du vielleicht, dann kann ich mich ja vielleicht doch Heiliger nennen. Das kannst du. Selbst wenn ihr an eine schreckliche Gemeinde denkt, wo es viele Sünden gab, dann denkt ihr vielleicht an wen? Die Korinther. Ja, die Korinther. Paulus schreibt tatsächlich den Korinthern. Er sagt dort gleich zu Beginn in Vers 2 vom ersten Kapitel, da heißt es, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Du denkst du vielleicht, oh, der Brief ist nur an ein paar wenige Superheilige, die es in Korinth gab. Nein, das ist nicht der Fall. Er schreibt an alle Gläubigen. Und wir sind heilig, weil er uns geheiligt hat und uns fortlaufend heiligt. Aber unsere Stellung ist die, dass wir bereits Heilige sind, obwohl wir unserem Zustand noch längst dabei nicht angekommen sind. Nun, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Das ist die besondere Gemeinschaft, in der wir stehen. Das ist einzigartig. Wir sind nicht ein religiöser Verein, der irgendwie für die Weltverbesserung irgendwo etwas beiträgt. Wir sind nicht dazu da, um Moral zu predigen und Moralisten sind und sagst, du darfst nicht und du darfst dies nicht und du darfst nur das. Nein, wir sind heilig gemacht, wir sind beiseite gesetzt worden, um Christus zu dienen, um für ihn zu leben. Und in allererster Linie sind wir dazu berufen, das kostbare Evangelium von Jesus Christus zu verkünden und in unserem Leben entsprechend würdig zu leben. Dass es nicht verlästert wird. Und eben das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir einander grüßen. Wir grüßen uns, weil wir miteinander verbunden sind. Und das ist so eine wunderbare Wahrheit. Einander zu grüßen drückt unsere besondere Gemeinschaft als Heilige in Christus Jesus aus. Zweitens, es fördert und festigt die Gemeinschaft, insbesondere auch über räumliche Distanz hinweg. Wir lesen weiter, da heißt es, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Paulus ist wo? Er ist in Rom. Es grüßen euch die Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Der Brief geht nach Philippi. Zwischen der Gemeinde in Rom, den Heiligen in Rom und den Heiligen in Philippi liegen etwa 1100 bis 1200 Kilometer Landweg über die Via Ignatia und Via Appia. Zunächst mal die Appia und dann die Ignatia. Reiste man gut 3 Wochen, um nach Philippi zu kommen. Hier ist eine räumliche Distanz. Aber diese Grüße waren so wichtig, denn sie förderten und festigten die Gemeinschaft, weil die Geschwister weit weg waren. Man sah sich nicht täglich. Wir sehen uns häufiger. Wir können uns hier in der Woche mehrmals treffen. Wir besuchen einander, aber das war nicht gegeben. Und so gibt er ausdrücklich Anweisungen zu grüßen. Nun, er grüßt selbst, er lässt grüßen. Er sagt, es grüßen euch die Brüder. Und hier benutzt er offensichtlich ein anderes Wort für die Heiligen. Diese Brüder sind die Heiligen. Und zwar die Brüder, die bei mir sind. Und es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Nun, diese Distanz wurde durch Grüße übermittelt. Erinnert euch nochmals, Epaphroditus wurde krank, die Gemeinde in Philippi sorgte sich und machte sich sehr große Sorgen, aber in der Zwischenzeit wird Epaphroditus wieder gesund Und weil Paulus sich Sorgen machte, was wohl die Philipper denken, schickt er ihn wieder zurück und gibt ihnen diesen Brief mit und somit auch die Grüße an alle Heiligen in Christus Jesus. Und er grüßt zunächst selbst, dann grüßen die Brüder, die bei ihm sind, und zu guter Letzt grüßt er die Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Sie zollen den Philippern ihre herzliche Anerkennung. Und sie sagten damit: Ihr bedeutet uns etwas. Wir denken an euch mit warmherzigen Gedanken. Und letztlich auch sind wir bei euch in unseren Gebeten. Wir sind mit euch verbunden. Das ist uns vollkommen bewusst. Wir wissen das zu schätzen, was ihr für Paulus getan habt. Und wir grüßen euch ganz herzlich. Und wir wissen, dass unsere Grüße manchmal eher so formell sind und wir schreiben hinter unsere Messages und Briefe vielleicht nochmal ein LG. Liebe Grüße. Aber wir denken uns nicht viel dabei. Liebe Geschwister, lasst uns das ein bisschen ernster ansehen. Wenn wir einander grüßen mit dem Bewusstsein, dass wir verbunden sind in Christus Jesus. Und manchmal grüßen wir auch andere Menschen auf anderen Kontinenten. Ich musste in diesen Tagen an meine Geschwister denken, die uns über Jahre versorgt haben, damit wir einen Dienst hier zunächst in Berlin und dann hier im Panketal tun können. Wie wunderbar das ist. So wunderbar, dass die Verbindungen nicht abgebrochen sind. Ein lieber Bruder wird uns im Oktober sogar in Amerika besuchen, aus Kalifornien, extra mit seiner Frau nach Cincinnati fliegen, weil wir dort sind, um uns zu sehen. Diese Verbundenheit bleibt bestehen in Christus Jesus. Das sind unsere Interessen, das ist das, was Gott durch seinen Geist in uns bewegt hat. Und so zollen die römischen Gläubigen den Philippern ihre herzliche Anerkennung. Und sie sagen damit: Ihr bedeutet uns etwas. Wir denken an euch. Wir haben euch lieb. Und sie waren als Erlöste allesamt in einem geschwisterlichen Verhältnis. Ihr wisst, dass der Herr Jesus Christus sich selbst auch nicht schämte, uns Brüder zu nennen. Wir sind mit ihm so verbunden. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und Schwestern, ihr seid eingeschlossen. Und da Paulus seinen Brief an die Philipper von Rom aus verfasst hat, könnte die Grüße, die er im Namen der Angehörigen des kaiserlichen Haushalts, wie es in Vers 22 steht, an die Gläubigen in Philippi übermittelt hatte, durchaus von Sklaven und von Freigelassenen stammen, die im kaiserlichen Haushalt dienten oder dienen. Menschen, die möglicherweise schon bekehrt waren, bevor Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb, das ist ungefähr das Jahr 56, also schon Jahre zuvor hatte Paulus an die Römer geschrieben. Und jetzt grüßt er besonders von diesem Haushalt. Nun, dabei müsst ihr euch nicht unbedingt vorstellen, das sind die Kinder von Nero und vielleicht seine Frau. Nun, das wäre sehr schön. Aber in erster Linie denken wir an den größeren Haushalt, an das Anwesen dieses Kaisers Nero, der zu dieser Zeit auch regierte. Zum Haushalt des Kaisers gehörten Angestellte, Bedienstete, die im kaiserlichen Reich für das Imperium tätig waren. Und sicherlich gehörten da auch die Soldaten des Paulus dazu, die ihn bewachten, diese Leibwache, die er gekettet waren, die sogenannten Prätorianer. Aber nicht nur das, es gab Köche und Diener. Es gab solche, die als Vorkoster dienten. Und es gab Bäcker und Wäscher. Es gab Lehrer und Handwerker und alles Mögliche, was wir uns vorstellen können, dienten dem Imperium des römischen Kaisers. J.B. Lightfoot, Joseph Barber, ein bedeutender anglikanischer britischer Theologe des 19. Jahrhunderts, wertete tausende von monumentalen Inschriften und Grabmälern aus den Grabstätten an der sogenannten Via Appia, die nach Rom führt, aus. Und diese Forschung diente seiner berühmten Studie über die Familia Caesaris, den kaiserlichen Haushalt. Und sein Ziel war es, zu belegen, dass das Christentum zur Zeit des Apostel Paulus bereits tief in das Umfeld des kaiserlichen Palastes und der Verwaltung Neros vorgedrungen war. Und sein Forschungsgegenstand waren die Grabinschriften und die Kolumbarien kaiserlicher Sklaven. Kolumbarien sind so Gebäude, die sehen so ein bisschen, das heißt glaube ich Taube, sehen so wie Taubenschläge aus, aber das sind oberirdische Grabmäler auch. Und das studierte er und forschte er. Er forschte die Grabinschriften kaiserlicher Sklaven, Freigelassener und Beamter in Rom. Und dabei verglich er die Namen aus den Inschriften mit den Namen in Römer Kapitel 16. Und dort ist wirklich eine sehr lange Liste von Namen, die Paulus grüßen lässt, bevor Paulus überhaupt in Rom war. Er verglich die Namen aus diesen Inschriften mit diesem Römerbrief, erwähnten Christen ab, um die sozialen Netzwerke der frühesten römischen Gemeinde zu verstehen. Und sein Ergebnis war, dass viele der von Paulus gegrüßten Namen identisch mit authentischen Inschriften aus dem kaiserlichen Haushalt waren. Seine Studien flossen auch in seine exegetische Arbeit ein, aus Philipper 4, Vers 22. Nun, Paulus führt hier keine Namen an. Ist das jetzt aufgefallen? Er sagt einfach, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Und wir fragen uns, welche Brüder waren denn nun bei ihm? Erinnern wir uns daran, dass Philipper ein Gefängnisbrief ist. Ein Gefängnis im Hausarrest. Etwas vorher schrieb er drei weitere Gefängnisbriefe. Epheser, Philipper und Kolosser. Und wenn wir uns dort die Namen anschauen, und das können wir auch gerne einmal tun, ihr könnt mit mir aufschlagen den Philemonbrief. Und auch wenn der Philipperbrief so ziemlich am Ende kommt, weil Paulus seine Freilassung vor Augen hat, sich nicht ganz sicher ist, aber er musste noch einige Dinge abwarten, gerichtliche Entscheide musste er abwarten. Und da heißt es, von den Grüßen in Philemon, Vers, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich finde das sofort. Ah ja, Vers 24. Er sagt, es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesu. Epaphras muss da gewesen sein. Markus, Aristarchus, ein jüdischer Christ, der aus Thessalonich kam und Paulus begleitete, sogar auf der Schiffsreise nach Rom war da, aber offenbar war er auch immer noch dort. Demas, der ihn später, als er den zweiten Timotheusbrief schreibt, verlassen hatte. Und Lukas, der Arzt, der auch mit auf der zweiten Missionsreise dabei war, als es Richtung Philippi ging. Lukas, diese Mitarbeiter. Nochmals, wir sehen aber keine Namen. Warum nennt er uns nicht die Namen? Nun, es sind vermutlich zu viele Namen und es nützt nicht allen Philippern, diese Namen zu kennen, aber sie hatten Epaphroditus. Und ich bin mir sicher, dass Epaphroditus aufklärte, wer diese Männer waren. Und er würde einen Bericht erstatten darüber, was in Rom vor sich geht, wie es den Apostel ging. Und Paulus wollte auch wissen, wie es den Philippern ging. Und so können wir uns vorstellen, dass diese Männer noch dort waren. Wir können auch einen Blick in den Kolosserbrief tun. Müssen wir nicht unbedingt, auch weil ich meine Zeit sonst überschreite. Ich habe euch das versprochen. Aber dort sind Männer, auch wie Markus, Aristarchus. Ich weiß nicht, ob er dort auch nochmal erwähnt wird. Aber es wird deutlich, dass Timotheus bei ihnen ist. Und den hat er übrigens auch vor, als nächstes zu schicken. wie wir das aus Philipper Kapitel 2 erfahren haben. Es ist wichtig, dass diese Beziehung auch über diese Entfernung erhalten blieb. Und es förderte die Beziehung, einfach alle zu grüßen, jeden Einzelnen. Und es förderte auch die Einheit. Es förderte das Bewusstsein, wir gehören zusammen. Jeder Einzelne, nicht nur die Diakone und die Ältesten. Und das fiel uns gleich schon im ersten Kapitel auch auf, des Philipperbriefes, dass dieser Brief ging an wen? Er ging an alle Heiligen, samt den Aufsehern und Diakonen. Er ging an alle. Es gab keine Hierarchie in der Hinsicht, dass wir geistlich irgendetwas jemanden voraus haben oder dass die Ältesten den Dienern der Gemeinde etwas voraus hatten. Nein, wir sind alle eins. Alle eins in Christus Jesus. Und das macht er auch so darin deutlich. Paulus, nochmals, führt hier keine Namen an. Epaphroditus konnte die hier fehlenden Namen ergänzen. Dennoch, solche Grüße förderten und befestigten die Gemeinschaft der Heiligen, der Brüder. Und das ist besonders wertvoll, wenn man voneinander räumlich getrennt ist. Und wir sollten das viel mehr praktizieren und einfach Grüße an Geschwister in die Welt der uns auch bekannten Gemeinden senden. Wir müssen nicht jedes Mal einen sehr langen Brief schreiben, sondern vielleicht nur eine kurze Nachricht. Wir, die Heiligen der Gemeinde in Barnim, grüßen euch, liebe Geschwister, in der Gemeinde in Argentinien, in Buenos Aires oder in Simbabwe. Das ist eine Ermutigung und fördert die Gemeinschaft. Wenn wir einander herzlich grüßen, dann offenbart es drittens auch die herzliche Zuneigung und das Verlangen nach gegenseitiger Verbundenheit. Und du denkst, woher hast du das? Das geht aus der Bedeutung des Wortes grüßen hervor. Etymologisch, also die Abstammung des Wortes ist nicht bekannt, es ist unsicher. Aber die Verwendung ist uns sehr deutlich. Im Neuen Testament wird es mehrmals, 24 Mal auch als Befehl belegt. Einmal im Zusammenhang mit der Aussendungsrede Jesu in Matthäus 10, Vers 12, dann in Hebräer 13, Vers 24 und auch in 1. Petrus 5. Und die restlichen Belege bei Paulus, davon 16 Mal, allein in Römer 16. Dort ist diese lange Liste von Namen, Grüße so und so, Grüße die und die. Und das ist sehr hilfreich zu sehen, wer sich bereits in Rom befand, zu welcher Zeit. Außerdem 1. Korinther 16 und 2. Korinther 13. Und das Verb ist bei Paulus insgesamt 40 Mal belegt. Und es bedeutet herzliche Anerkennung. Grüßen ist eine herzliche Anerkennung. Nun, wenn jemand an euch vorbeigeht, dann sagt er, du bist mir egal. Es interessiert mich nicht, wer du bist. Wenn wir aber jemanden ansprechen, dann sagen wir, du bist mir wichtig. Du bedeutest mir etwas. Und jemanden grüßen lasse, dann sage ich, hey, ich bin zwar nicht bei dir, aber du bedeutest mir etwas. Ihr Lieben, ich habe so oft versagt, dass Leute mir Grüße aufgetragen haben und ich habe die Grüße einfach nicht weitergegeben. Kennt ihr das auch? Ah, ihr seid Heilige, ich weiß, genau. Ihr seid schon weiter als ich. Nein, wir vergessen das zu oft und wir nehmen das nicht ernst genug. Lasst uns darin üben, das ernst zu meinen und damit auch unsere Gemeinschaft ausdrücken in Christus Jesus, sowie die Gemeinschaft fördern. Die Bedeutung des Wortes ist diese herzliche Anerkennung. Und in der profanen Literatur drückt es sogar das Verlangen, sogar das erotische Verlangen aus. So ein intimes Wort ist es. Wir tragen das Verlangen in uns, als Geschwister beieinander zu sein. Wir wollen einander sehen, denn in der Gemeinschaft der Gläubigen zu sein, ihr Lieben, ist tatsächlich das Schönste, was wir auf dieser Erde erleben können. Stell dir vor, wir müssen nicht ständig nachdenken, was hat der jetzt wieder für einen Dreck erzählt? Hat er mich jetzt belogen oder nicht belogen? Sondern wir loben gemeinsam unserem Gott. Und es gibt nichts Schöneres. Das ist der Vorgeschmack auf dem Himmel, wie wir das schon oft gesagt haben. Wenn wir in die Gemeinde des lebendigen Gottes kommen, ist es ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und in dieser Gemeinschaft gibt es diese innige Beziehung, die nicht auf eine äußerliche Verbundenheit fußt, sondern auf dem Einsgemachtsein mit Christus. Und das ist so toll. Unser Jesus Christus fügt immer neue Menschen hinzu, zu seiner Familie. Und wir werden alle eins gemacht. Und dieses Einssein bleibt bestehen. Gott sagt nicht, oh, ich habe es mir doch anders überlegt. Mensch, hätte ich doch besser überlegt. Ich kann doch nicht den auch noch zu der Familie Gottes hinzufügen. Gott weiß genau vor Grundlegung der Welt, wer dazugehört. Wir wissen das nicht. Wir erkennen das im Nachhinein, dass wir erwählt worden sind. Bist du nicht auch daran interessiert, wer die Arbeit in Berlin und jetzt auch im Panketal durch geschwisterliche Freigebigkeit und im Gebet mitgetragen hat und jetzt noch mitträgt? Das ist so eine interessante Sache, wie die Gemeinde füreinander sorgt, wie die Gläubigen füreinander sorgen. Und ihr wisst, waren das die ersten 17 Jahre oder so, die ich hier gedient habe, bin ich ausschließlich auch von Spendengeldern. Es gab immer einen kleinen Betrag, den ich auch bekommen habe aus der Gemeinde, aber hauptsächlich von Unterstützern aus dem Ausland getragen worden und Inland auch. Und es ist so wunderbar. Diese Geschwister werdet ihr eines Tages alles treffen. Und wir können ihnen Danke sagen. Danke dafür, dass ihr so treu wart im Geben und im Beten. Paulus drückte immer sein Verlangen aus. Gegenüber den Thessalonichern schon, als er räumlich von ihnen getrennt war, schreibt er: Wir, Brüder, nachdem wir uns für eine kleine Weile von euch getrennt haben, dem Angesicht nach, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Er hatte so ein großes Verlangen. 1. Thessalonicher 2,17. Und deshalb schreibt er auch dort am Ende der Epistel des Thessalonicher Briefes: Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Oh Alex, schade, dass du nicht da bist. Ja, das hätte er wieder geliebt. Und das meinen wir ernst. Ein Gruß soll etwas Fühlbares sein, soll etwas ausdrücken, soll Warmherzigkeit ausdrücken. Wir umarmen uns und drücken das aus. Ein Handreichen ist ein Ausdruck der Herzlichkeit. Dem Timotheus schreibt er in seinem letzten Brief: Ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Und dann sagt er: Ich hoffe aber zu den Philippern, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Oh, Paulus wäre so gerne gleichzeitig überall bei diesen Gemeinden gewesen. Und was war der Ersatz dafür? Diese wunderbaren Grüße. Und mehr als das, wie wir gleich noch sehen werden. Und dann sagt er: Ich bin voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Von Epaphroditus sagt Paulus in seinem Brief: Er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Ja. Ihr Lieben, wenn jemand dich grüßt oder grüßen lässt, dann bedenke, dass es ein Ausdruck herzlicher Zuneigung ist. Lasst uns das bewusst auch so tun. Auch bei unserem Schreiben von Botschaften, von WhatsApp-Messages. Lasst uns bewusst einander grüßen. Nimm das Grüßen deshalb ernst. Und zum Schluss schließt sich der Kreis. Das Grüßen viertens wird von aufrichtigen und innigen Wünschen des Segens und Wohlergehens begleitet. Was steht dort in Vers 23? Was ist sein Wunsch und sein Gebet? Schon von Anfang an, so fängt der Brief an. Die Gnade Gottes und unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und hier: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, mit eurem Geist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, vielleicht denkst du jetzt: Moment, Gnade, ja, die brauchte ich mal, als ich noch ein Sünder war. Oh, ihr Lieben, wir können ohne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus nicht einen einzigen Atemzug tun. Die Gnade Gottes ist ein unfassbares, überwältigendes Thema der Schrift. Vor allem, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Heil bringen für alle Menschen. Titus Kapitel 2, Vers 11. Wer ist die Gnade? Welche Gnade ist erschienen? Der Herr Jesus Christus ist erschienen. Er ist diese Gnade. Er hat nicht nur Gnade, er ist die Gnade. So wie wir sagen, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Und diese Gnade des Herrn Jesus Christus, die sprudelt und sprudelt und sprudelt. Sie ist überreich und unser lieber Bruder Daniel wird uns da bald von erzählen. Ich lese nur die Verse vor, ich will ihm jetzt nicht den Schneid nehmen. Johannes Kapitel 1, da heißt es in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann weiter in Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Also nicht nur einmal Gnade, nicht nur einmal die unverdiente Gunst Gottes, dieses Eingreifen in das Leben eines Hilflosen, sondern ständig sind wir hilflos. Ohne seine Gnade können wir gar nichts tun. Und ihr Lieben, das ist so wunderbar. Das ist das Thema sogar dieser Epistel. Diese Gnade ist uns zuteil geworden in Weisheit und Erkenntnis. Und genau das macht diesen Brief aus. Weisheit und Erkenntnis. In wem ist alle Weisheit und Erkenntnis? In Christus. Er fängt den Brief mit Gnade an und er hört mit Gnade auf. Das nennt man ein Inclusio. Und in der Mitte, wie so ein Sandwich, ist der Inhalt. Was ist der Inhalt? Die Gnade ist der Inhalt. Das ist eine Stilweise, eine philologische, also eine linguistische Ausdrucksweise, stilvolle Ausdrucksweise, dass man am Anfang die Gnade betont und am Ende. Und mittendrin ist das Thema was? Gnade. Es ist die Gnade, dass wir in ihm alle Kraft haben und alle Freude in unserem Herrn Jesus Christus. Alle Weisheit und die Errettung ist einzig und allein in Christus Jesus. Und das sagt er jetzt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ihr Lieben, wir brauchen die Gnade so sehr. Und ich lese euch das vor aus dem Epheserbrief, den ich gerade studiere mit unserem Tim, der heute nicht da ist, wie ich sehe. Wir sind da in schon Kapitel 2, aber in Kapitel 1 wird es so deutlich, ab Vers 6, 5. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Was ist Herrlichkeit? Seine Gnade ist Herrlichkeit, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott, der Vater, hat uns begnadigt in dem Geliebten. Das ist seine Herrlichkeit. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung, die Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Seht ihr da? Gott gibt uns gemäß seinem Reichtum, nach dem Kata bedeutet gemäß dem Reichtum. Aus seinem Reichtum gibt er uns Gnade. Gott ist nicht irgendwie so geizig und sagt, oh, ich will meine Gnade. Doch er gibt uns so viel Reichtum. Überfließend, in einem exzessiven Maße lässt er uns seine Gnade zuteil werden. Da heißt es, nach dem Reichtum seiner Gnade in Vers 8, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Genau das tat er mit diesem Brief. Und wenn er sie jetzt grüßt, dann hat er genau das getan. Nach diesem Grüßen ist immer noch dieser Brief da. Und diese Gnade wird darin ausgedrückt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du diese Gnade des Herrn Jesus Christus noch nicht kennst, weil du dich vielleicht weigerst, weil du denkst, ach, das hört sich nicht gut an, dass da ein Mensch gewordener Gott, der Mensch wurde vielmehr, die zweite Person der Gottheit Mensch wurde und dann ans Kreuz ging und da blutete. Oh, nee, das ist, oh ihr Lieben, das ist die Gnade unseres Herrn. Er ist gekommen, für Sünder zu sterben Und das sind wir alle. Verdorben in unserer Sünde musste er kommen. Und diese Gnade ist erschienen. Heilsbringend allen Menschen, nicht nur den Juden, allen Menschen überall auf der Erde. Nicht individuell, jedem Einzelnen, wir sind keine Allversöhner, aber allen Menschen auf der ganzen Welt. Überall ist der eine Weg, der Herr Jesus Christus. Seine Gnade ist dafür erschienen. Er ist dafür erschienen. Oh, ihr Lieben, wie wunderbar. Und nochmals, wie ich diesen Vers so liebe aus 2. Timotheus 1. Er hat uns, ihr Lieben, die Gnade zuteil werden lassen in seinem Sohn vor ewigen Zeiten. Das entdeckst du auf einmal. Du bist ein Christ geworden, du liest die Bibel und auf einmal merkst du, oh, unser Gott, der hat in seinem Ratschluss schon vor ewigen Zeiten ersehen, dass ich sein Heiliger sein soll. Ist das nicht wunderbar? Ihr Lieben, diese Freude lasst uns zum Ausdruck bringen, wenn wir uns begrüßen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns als Heilige einander grüßen. Und natürlich grüßen wir auch solche, die Gott nicht kennen. Aber insbesondere ist es so wichtig, dass wir die Gläubigen, unsere Geschwister, so wie Paulus es tat, die Gläubigen, die um ihn herum waren, besonders die aus dem Haushalt des Kaisers, was für die Philipper eine große Ermutigung war. Selbst aus dem Kabinett unserer Bundesregierung sind Leute zum Glauben gekommen, aus diesem Haushalt. So würden wir das vielleicht sagen. Der Koch von Frau Merkel, oder die ist ja nicht mehr Kanzlerin, aber das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß. Stellt euch das vor, was für eine Ermutigung. Dafür war Paulus unterwegs, um ein Zeugnis zu sein für unseren Herrn Jesus Christus und das teure Evangelium zu verkündigen. Nun, in 3 Wochen werden wir diese wunderbare Epistel uns noch einmal im Detail, nicht im Detail, in der Zusammenfassung noch einmal anschauen. Und jetzt halte ich mein Versprechen und bete noch mit euch. O unser Herr Jesus Christus, wie dankbar sind wir, dass du den Thron und die Herrlichkeit deines Vaters verlassen hast, dass du arm wurdest, damit wir reich würden. Du hast dich erniedrigt, du hast dich zu einem Nichts gemacht. Herr, du hast uns darin nicht nur ein Vorbild gegeben, irgendeiner Tugend, wie man Demut ausdrückt, sondern du bist dafür auf die Erde gekommen, um ein perfektes, heiliges Leben zu führen, um als ein makelloses Opferlamm Sühne zu erwirken. Für alle, die glauben. Und das geschieht nur aus Gnade. Und aus Glauben allein, den du selbst sogar verleihst. Herr, es gibt keinen Platz für uns zu rühmen. Dir sei alle Ehre, dir sei Anbetung. Du, der ewige Gott, hast uns so sehr geliebt. Und Herr, ich bete auch für meine Geschwister, dass du sie erkennen lässt, dass deine Gnade mit uns ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Herr, sie möge mit uns allen sein, wenn wir auch in diesen Tag gehen. Herr, und erbarme dich auch derer, die deine Gnade nicht kennen, die das irgendwie komisch finden, dieses Wort. O Herr, lass sie den Reichtum dieser Gnade erkennen. Lass sie diese Herrlichkeit erkennen. Du bist diese Herrlichkeit, Herr Jesus Christus. Du bist unser Ein und Alles. Anbetung sei dir. Amen.